Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit. Schönen Sonntag. Die Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit unseren heutigen Gästen Ex-Nationalteamspieler Michael Wagner und Magic Christian und natürlich unser Experte Kurt Gager. Wenn wir schon einen Zauberer zu Gast haben, frage ich euch gleich, was war das für euch bisher das Magische bei dieser Euro 2020? Außer, dass die Euro 2020 ja gar nicht 2020 stattfindet, sondern erst ein Jahr später. Das war schon mal was Magisches. Aber sonst, was fandet ihr so besonders magisch?
Das ist immer die Frage, wer anfangen soll.
Fangst der Fußball-Experte,
der Magier natürlich. Der Magier natürlich.
Das Magische ist meiner Ansicht nach, dass es sehr viele mehr Tore gegeben hat, als man angenommen hat. Man hat immer gedacht, jetzt wird das große Verteidigungsspiel sein. Ich habe selber Fußball gespielt und kann mich darin hineinfinden und denke, dass doch für die Zuschauer etwas drinnen war. In dem Sinn, viele Tore, viele interessante Szenen, aber auch natürlich Überraschungen.
Viele Eigentore.
Ich glaube, ja, also das war erstaunlich. Aber ich glaube, die Stürmer sind auch draufgekommen, dass sie, wenn sie scharf, ja, so wie man sagt, Stangelpass hineinschießen und nicht jetzt nur noch rückwärts spielen, dann also springt der Ball ins Tor.
Wurscht, ja? Wenn ich treffe, irgendwann haut den Ball ja? So auf seine eigene.
Also das ist so Billardspielen. Ja, Billardspielen auf dem Fußballfeld, ja, also hat sich bewährt und sehr viele abgelenkte Tore. Also das habe ich gesehen.
Ja, abgefälscht.
Also abgefälscht.
Aber so wie du sagst, also, wahrscheinlich durch den Pass.
Ja, aber nicht allein jetzt als Eigentor, sondern so wie, aber ich glaube 8 oder 9 Eigentore habe ich bis jetzt. Das ist erstaunlich. Das ist dreimal so viel wie beim letzten Mal.
Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile sind es 10, aber die natürlich, wir haben gestern darüber gesprochen, die natürlich als Eigentore gewertet werden, weil oft ist es so ein abgefälschter Schuss, dann wurde früher nicht das Eigentor gewertet. Was war für dich das Magische?
Magisch, ja, ich denke, magisch war auf jeden Fall, weil das Zuschauer wieder da waren. Ne? Also das ist schon, auch wenn man vom Fernsehen sitzt und die Spiele genießt, das war wirklich, also diese Monate davor, wenn man sich Spiele angeschaut hat und das waren leere Ränge, das ist eigentlich nicht Fußball, wie man es kennt. Und es ist dann wirklich ja schon ein bisschen was Magisches, wenn man auf einmal wieder Stimmung im Stadion mitbekommt und auch diese Emotion da auch wirklich im ganzen Stadion zu spüren ist. Dann sieht man eigentlich auch so Mannschaften wie Italien speziell, mit welcher Leidenschaft die dann dabei sind. Also das kann schon viel bewirken. Also das ist aber was Magisches für mich gewesen.
Absolut. Also
das ich habe immer geglaubt, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer geglaubt, da haben wir so Pappkameraden hineingegeben. Aber man hätte ja so einspielen können, so Aufzeichnungen, so.
Ich glaube, haben sie teilweise probiert.
Nee, aber das muss man können. Da müssen wir wirklich Spezialisten. Ja, da nicht irgendeiner muss da was einspielen, sondern da muss man wirklich Tonkünstler hineingeben, die das wirklich können. Ich meine, ich sag da nichts Neues, ja, in dem Sinn, dass das Ganze, die Atmosphäre, auch der Hall, das ist ja auch sehr wichtig und nicht von irgendeinem Lautsprecher so.
Man hat meistens sogar den Trainer gehört und das war vielleicht das einzige Interessante, gell?
Ja,
wenn man als Zuschauer, man hat oft, wenn man sich Spiele angeschaut hat mit Freunden und Bekannten, die haben dann gesagt, der Trainer schreit so viel und die Spieler reden so viel und das kriegt man vielleicht aber mit, ja. Aber das ist dann auch sehr schnell, ja.
Ja, normalerweise hört man es auch nicht, ne?
Ja, genau, gar nicht.
Also für mich war, ich weiß, dass der Trainer oft reinschreit, aber was ich nicht wusste, ist, wie viel Torleute eigentlich coachen. Ja. Also das war für mich diese.
Und wie laut, die müssen
ja,
die müssen
einfach die Übersicht haben. Ja, wenn die Mannschaft bei ihm ist, hat er keine Zeit wahrscheinlich. Ja. Was war für dich das Magische?
Naja, die zwei Beispiele kann man absolut durchgehen lassen. Das Magische, Moment, Augenblicke nur für mich. Würden wir jetzt für einen magischen Moment entscheiden und das war natürlich das Tor von Patrick Schick, vom Tschechen, der momentan der aktuelle Führende ist in der Torschützenliste.
Weil mit Ronaldo bitte. Ja.
Jetzt aktuell mit Ronaldo,
ja. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen.
Natürlich, das ist natürlich eine geniale Idee und von dort die Idee zu haben, ich schieße mal kurz einmal aufs gegnerische Tor und mit einer weiten Bogenlampe über den Torwart, dass der wirklich keine Chance hat. Also das war schon ein magischer Moment. Und aber zusätzlich, glaube ich, wird es auch noch viele andere gegeben haben. werden wir jetzt die Sendung wahrscheinlich.
Ja. Christian Eriksen natürlich war ja auch ein magischer Moment.
Dass also
natürlich
hat,
zuerst
ist
dieses Drama. Ja. Und dann, als die Menschen zu klatschen begonnen haben und auch als die Fans miteinander da agiert haben, das war ja, fand ich, ein magischer Moment, dass sowohl die Dänen als auch die Finnen da wirklich einander gegenseitig unterstützt haben und das nicht wie sonst ist, wo das manchmal so eine aggressive Stimmung ist. Die haben sich da wirklich die eine Mannschaft hat Christian geschrieben, die andere Eriksen. Und das war wirklich schön anzusehen. Das war für mich.
Wobei man auch sagen muss, Fans, die für ihre Nation sind, für ihre Nationalmannschaft, muss man ganz anders bewerten als zum Beispiel jetzt Clubfans. Ja, das ist eine ganz andere Aggressivität drinnen bei Clubfans wie jetzt bei Fans in der Nationalmannschaft.
Warum ist das eigentlich so?
Naja.
Für mein Land müsste man doch eigentlich viel mehr brennen.
Ja, aber du vertrittst auch dort dein Land, du willst da nicht ein schlechtes Bild abgeben. Und man hat ja mitbekommen die letzten Jahre, wie herzerfrischend die Isländer waren zum Beispiel, wie gut ankommen die irischen Fans überall in ganz Europa oder wenn nicht auf der ganzen Welt, total beliebt. Und ein Clubfan braucht sie oder konzentriert sie nur auf seinen inneren Kern, das ist eben die Mannschaft. Und da kommt halt offensichtlich oft so viel aufgestauter Hass dann an die Oberfläche, dass das dann halt meistens oder sehr oft bei den Spielen gegeneinander ausgelebt wird. Haben wir oft genug in Wien auch schon gesehen.
Schade eigentlich, wäre schöner, wenn's, also für mich, wenn das positive Energie wäre.
Ja, natürlich.
Der legendäre Ernst Happel hat auch zu vielen Spielern Zauberer gesagt.
Ja, aber er war ja selber ein Zauberer. Ich weiß, ich war ein kleiner Bub und bin auf die Pfarrwiese gegangen, habe den Happel verehrt, weil der aus 40 Metern, der hat sich den Ball hingelegt und den Tormann aus dem Kasten geschossen. Ja, und das war ein Tor. Ja, also das ist im Grunde genommen ein Zauberer gewesen. Und
wenn das stimmt, dann war ich sehr oft ein Zauberer. Ja? Er war zwei Jahre mein Trainer und ich habe nicht mehr mitgezählt, wie oft er zu mir Zauberer
eben ist. Aber er hatte das unterschiedlich verwendet, war so mein Gefühl. Er hat das manchmal zu Leuten gesagt, die er besonders gerne mochte. Das hast du wahrscheinlich dazu gehört. Und manchmal hat er das auch so fast abwertend. Also bei ihm war das, oder nach welchen Kriterien hat er das so?
Also ich bin eigentlich nicht schlau daraus geworden, unter welchen Kriterien er das gesagt hat. Aber zum Beispiel, ich bin nach Innsbruck gekommen, mein erstes Aufeinandertreffen mit der Happel war, hey, Zauberer, kannst du Karten spielen? Und so jeder Neuankömmling jetzt erwartet, der fragt dich, was erwartest du vom Verein jetzt?
Welche
oder
Position?
Welche Position? Wurscht jetzt.
Gehen wir mal das Wesentliche.
Morgen spielst du, gesagt, wenn du heute mit mir schnaufen gehst.
Ich habe natürlich gesagt, ja, Trainer, ich habe es erfunden. Und drauf war ich einer, sein Partner beim Spiel.
Ja, so kann man seine Verträge auch verlegen.
Ja. War da zum Schluss auch nicht mehr gut, dass es sein Partner war.
Habt ihr geschnopst wirklich? Oder was waren da 10
Sachen? Jeden Vormittagstraining.
Schnaps nicht mehr.
Ja, vier, also Bauernschnapsen.
Ja, voll. Er hat eine schwarze Katze, oder?
Nein, in Wien dann, wenn er unter seinen Freunden war. Aber wir haben, ich mit ihm immer gegen zwei andere Spieler, wir haben immer Bauernschnaps. Und war natürlich ein leichteres Spiel. Man glaubt, da merkt man sich die Karten, nicht? Aber es war nicht immer so.
Ich höre da ein Fünkchen Kritik.
Aber das war ja auch ganz witzig, weil ich kann mich erinnern, als junger Spieler, wie ich hoch zu den Profis gekommen bin, da war so, ja, man sagt natürlich mal, wie Stammspieler werden, fußballerisch irgendwo seine Akzente setzen, aber eigentlich so dieses große Highlight war, im Mannschaftsbus hinten am Vierertisch irgendwann einmal sitzen zu dürfen und Karten zu spielen, weil das war einfach so, das war einfach nur für die...
Ja, wenn es da dabei war,
wenn es da dabei war, da hast du es
schon gestampft.
Am Gartentisch.
Am Kartentisch.
Also ich habe gemerkt danach, ja. Das Blitzmuster von Piatnik, ja, das kennt man ja schnell.
Also ich habe gar keine Zeit gehabt, mir das Muster zu merken.
Das
weil
wir
haben
ja so schnell
gespielt.
Er Zauberer natürlich, kennt sich aus mit Garten.
Der kennt sich aus, ja. Also das ist.
Mich würde interessieren, Christian, was er zu dir gesagt hat, weil Zauberer ist ja nicht jetzt für dich.
Naja,
das genügt schon. Das bist du sowieso, ja.
Wenn ich durch die Wiener Innenstadt gehe und schaue und irgendjemand sagt, schau, da geht der Zauberer.
Apropos Name, Michi, du wurdest, ich glaube, seit du in der Fußballszene bist, nie wieder Michael gerufen, sondern immer Turl. Du warst immer der Turl, warum eigentlich?
Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aber stimmt. Na, relativ einfache Geschichte. Also auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich in den Profikader gekommen bin, ich glaube, der erste Training war auch so ein natürlich prägendes Ereignis. Voller Ehrfurcht, da geht man zu den Kabinen, wo man normal immer nur vorbeigegangen ist als junger Spieler. Und heute war der Tag, wo ich reingehen habe dürfen. Und da sind halt dann meine damaligen Idole gesessen, also unter anderem natürlich auch Peter, Ogris, Andi, Ivan Ausgas und so weiter. Und ja, haben mich brav vorgestellt noch. Grüß Gott, Herr Ogris, grüß Gott, Herr Stöger. Und der Andi war eigentlich der Erste, der gesagt hat, ich bin der Andi und du bist der Tudel. Und beim Andi war ich sofort der Tudel. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, warum, weshalb, was das bedeutet. Aber ich habe es natürlich gleich mal angenommen, jawohl, ich bin ab jetzt der Tudel, selbstverständlich. Nehmt mich, wie ihr wollt. Und dann habe ich mal hinterfragt und dann ist mir natürlich klar, auch haben sie mir die Fußballexperten erzählt, dass es dann natürlich einen legendären Fußballer gegeben hat. Und den habe ich sogar noch kennenlernen dürfen, dann späteren Jahren, aber ab dem Zeitpunkt war ich der Tudel. Und witzig war es eigentlich in Deutschland, weil dort war ich auch der Tudel, nur da war ich der Tudel. Also Tudel, das war natürlich ganz eine andere Aussprache, was ich gesagt habe, das heißt Tudel.
Ja, wobei man sagt, das ist aber eine Ehre, weil der Tudel Wagner war ja wirklich eine Fußballgröße in Österreich.
Ich weiß jetzt nicht, ob es der Andi aus den Gründen mir gegeben hat oder eher, dass er sich leichter tut.
Ich glaube, da haben wir schon Parallelen so zum Abel, weil wenn der Andi jemandem einen Spitznamen gibt, dann mag er den. Also das ist schon so eine Auszeichnung, glaube ich. Du hast 10-mal im Nationalligen gespielt, ich glaube, unter Hans Krankl die meiste Zeit.
Ja.
Du warst als einer der wenigen, sowohl bei Austria als auch bei Rapid. Und da warst du in Deutschland beim SC Freiburg. Hast du eigentlich noch Kontakt dorthin?
Ja, Gott sei Dank. Ja, also die Zeit in Freiburg, da habe ich natürlich noch den einen oder anderen Freund, die auch im Fußball tätig sind. Auch der Jörg Schmadtke war natürlich unter meiner Zeit unser Tormann. Ja, habe viele Freunde auch noch immer, auch im privaten Bereich.
Der Club hat sich ja gut entwickelt.
Ja, der ist eigentlich so geblieben, wie auch damals war. Also doch trotz all der großen Bundesliga-Bühne noch immer sehr familiär gewesen. Haben immer eigentlich auf attraktiven Fußball gesetzt, auch auf junge Spieler. Also war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, außer Rapid muss ich ein bisschen dich korrigieren. Also ich glaube, mittlerweile gibt es schon viele, oder?
Naja, viele, ja. Aber zu deiner Generation gab es nicht so viele.
Ja, hat dann
so
bald begonnen, ja. Na gut, ich bin ja noch also ein Zwischenkind zwischen Vor-Bosmann und Nach-Bosmann. Mhm. Und Vor-Bosmann-Urteil war es klar, da ist, glaube ich, wäre es ja nie gegangen. Ja, weil hätte ja Austria oder Rapid ja sagen müssen, auch im vertragslosen Zustand, wenn man das...
Ja, Austria und Rapid Vor-Bosmann.
Ja,
Peter war vor Bosmann.
Ja, genau.
Und ich glaube, der Josef
Hickersberger war auch. Genau.
Hickersberger, ja.
Aber ich weiß gar nicht, ist der direkt gewechselt aus der zu Rapid? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Also, aber ich glaube, schon viel also gibt es trotzdem, nicht, wie schon. Du meinst.
Da hast du so viele Pfeifkonzerte.
Ja, klar, das war auch schwierig.
Rapid Austria der History haben, Spieler. Also, es gibt ein paar, aber so viel, glaube ich, gibt es nicht.
Ja, Bosenik war, glaube ich, auch bei beiden. Martin Hieden war bei beiden. Ja, mittlerweile in dieser Generation. Dann,
also ich würde mir fast 10 zutrauen, wenn man Trend eingeht. Nein, es war natürlich vor Bosmann nicht möglich, ja, das ist klar. Also das, und dann, ja, nach Bosmann hat es halt dann doch begonnen, dass man im vertragslosen Zustand,
hingehen konnte, wo man wollte. Ja. Hast du selber noch mit Fußball zu tun jetzt?
Ja, klar. Also das wird mich wahrscheinlich...
Du bist immer noch Trainer?
Ich bin noch immer Trainer in Obergensandorf seit 12 Jahren. Ja, wir sind Landesliga-Verein. Macht Spaß, kann man junge Spieler entwickeln. Ja. Und hat jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen absoluten Ergebnisdruck, den man sonst im Fußball hat. Also ich habe mir auch als Trainer schon einmal auch so ein bisschen schlechtere Ergebnisse leisten dürfen, ja, was man einfach braucht in der Entwicklung einer Mannschaft. Und ja, so gesehen macht es sehr, sehr viel Spaß.
Spielst selber auch noch? Also es gibt ja viele, die, wenn sie aus der Bundesliga kommen, dann in unterklassigen Vereinen Trainer werden, die dann auch immer Spielertrainer sind.
Ich war lange Jahre Spielertrainer. Es ist Spielertrainer, habe ich damals auch schon gesagt, ist natürlich so ein bisschen ein schwieriger Bereich, ja, weil in Wahrheit, du kannst weder ein perfekter Trainer sein, noch ein perfekter Spieler, weil du eigentlich immer wieder umswitchen musst. Also wenn du beim Training den Spielern was beibringen willst, merkst du irgendwann einmal, dass du selber nicht trainiert hast die Woche, was nicht optimal ist. Umgekehrt, wenn du auf deine eigene Fitness geschaut hast, dann schaut dir die Mannschaft am Wochenende an, ja, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also es ist schon schwierig. Geht natürlich nur, wenn es den Verein und der Mannschaft weiterhilft. Also ich glaube, es einige Jahre hat das noch funktioniert. Aber natürlich Man wird immer langsamer, immer älter, die Spieler immer jünger, das Niveau auch, glaube ich, auch immer besser. Und irgendwann ist dann vorbei. Und das war bei mir vor eineinhalb Jahren, so nach einer Verletzung.
Na, vor allem ist ja ein Problem, willst du die eintauschen, musst du die aufwärmen gehen. Ne? Das ist 20 Minuten weg von der
Und wenn du so schaust, wie steht es jetzt? Ah, brauche ich nicht mehr, okay.
Ja, das wäre auch schön, oder?
Das ist schwierig.
Dann weißt du, aber alles vorher richtig macht, die Mannschaft.
Also
macht das
ich habe wenn, dann habe ich mich immer von Beginn an aufgestellt. Die Spieler haben natürlich immer geglaubt, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich spielen wollte. Aber eigentlich das Einwechseln war das schwieriger, deswegen habe ich mich eher immer ausgetauscht als eingetauscht.
Wie war das bei dir gleich am Anfang? Zauberer, die beginnen ja meist, indem sie als Kind einen Zauberkasten bekommen und dann fasziniert sind von dieser Materie und dann einsteigen. War das bei dir auch so?
Also, jetzt habe ich aufs Mikro geklopft, aber ich kann das eigentlich nicht so sagen. Ich habe keinen Zauberkasten gehabt. Ich habe zufälligerweise ein Buch gefunden in der Bibliothek von meinem Vater. Ich komme aus einer Familie, die sehr musikalisch und zeichnerisch begabt war und so weiter. Und wir mussten immer Musik machen und plötzlich, und Sonntag war immer, ich habe drei Geschwister und Quartett angesagt, ja, zu spielen. Und ich habe Cello gespielt lange Jahre und dann habe ich dieses Buch gefunden, glaube ich war 13 oder so, 13,5. Dann zum Silvester habe ich dann ein paar Kunststücke machen dürfen und dann bin ich drauf gekommen, wie die Leute plötzlich, der Pubertäre, ja, der hat endlich, und als Pubertärer hat man dann plötzlich, was soll ich sagen, das ist so wie, wenn man Fußball spielen kann und plötzlich ein Wundertor gelingt, ja, dann hat man plötzlich Ansprachen, bitte. Und das hat mich dann interessiert und es war irgendwie so die Entschuldigung, mein Vater hat dann später immer gesagt, hättest du viel trainiert am Cello, wärst du Pablo Casals geworden, ja, also das ist, ja, habe ich gesagt, das habe ich mir nicht ausgesucht, ich wollte gern immer Klavier spielen, also das ist, das hätte mir getaugt, aber das war meine Schwester, hat schon
das
Klavier
war, da
gespielt.
Hat schon ein
das war schon ein, ja, das war schon besetzt.
Wir brauchen ein Quartett.
Cello war vorhanden vom Großvater, ja, und, boah, ja, also, aber ich wollte nie Berufszauberkünstler werden, weil ich mit
aber
16...
Aber du hast einen Beruf erlernt, ne? Also du bist...
Also ich habe Industriedesign studiert und habe ein Büro gehabt, so bis 36, aber da ich dreimal Weltmeister geworden bin im Manipulation, wir nennen das Manipulation, Fingerfertigkeit, möglichst wenig Requisiten auf der Bühne, dann wurde ich von einer Bank, ja, wie Niederösterreich Bank, ja, engagiert für drei Vorstellungen mit Hans-Peter Heinzel, ja, und dann für noch drei, na fünf, 10, 20, dann schlussendlich in drei Jahren habe ich, glaube ich, 100 Vorstellungen für die gemacht. Also dann konnte ich eigentlich keine Designs und keine Sachen machen. Ich habe so Messestände gemacht und verschiedene Wohnungen eingerichtet, dem Sohn von Mulia oder so. Ja, und war eigentlich ganz so erfolgreich, aber Zaubern war besser. Mhm. Dann bin ja von Alaska bis...
Du warst auf der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt. Also ich
aber nochmal zurück zu diesem Industriedesign. Viele Zauberer, es gibt ja eine Branche fast, die Tricks baut. Also die müssen ja irgendwie gebaut werden. Ja. Hätte sich das nicht gut verbinden lassen?
Nein, also für mich war das immer so, dass Publikum und auch so die Corona-Zeit war schrecklich. Also wie beim Fußball ohne Publikum, dieses Zwischenspiel ist so wie ein Ping-Pong-Spiel. Verstehst du? Das ist... Mhm. Die Stimmung nimmst du auf und das ist so wie Spinnfäden ins Publikum werfen mit irgendwelchen Bemerkungen. Ich habe mehr kabarettistisch gearbeitet später. Für die Wettbewerbe vom Weltverband hat man stumm 10 Minuten eine Kür, wie Eislaufen war das, mit Musik und wenig, jetzt gibt's auch schon die Sparte Sprechzauberei, aber damals war das... So mit Musik.
Ach stimmt, da hat man so da irgendwas gemacht mit einem Umhang und da sind die Daumen geflogen und so.
Durch mein Designstudium habe ich schon sehr viel anderes gemacht als andere. Ich habe keine solche Blumen- und Kistelzauberei, das hat mich nie interessiert. Ja? Also für mich war die Psychologie immer gut, wenn man jemandem in die Augen schaut und sagt, ich weiß, was du denkst.
Du hast dich verzaubert.
Ja, das ist abgesehen davon, dass es die Entwicklung für die Persönlichkeit hilft. Ja? Also ich war eher schüchtern und man lernt mit den Leuten umgehen. Also ich war eher zurückhaltend und immer der beobachtende Typ, wie die Gesellschaft ist. Und das kommt mir noch zugute, weil ich brauche nur einen Blick in die Gesellschaft machen, in das Publikum. und weiß, wen ich auf die Bühne nehme. Ja? Mir ist einmal passiert, dass ich für diese Bank eine Vorstellung in Deutsch Wagram gemacht habe. Da plötzlich, ich habe vier Leute auf die Bühne geholt für ein spezielles Kunststück. Und die Leute haben angefangen zu lachen, weil es hat sich herausgestellt, es waren drei Brüder und ein Cousin, aber die sind alle woanders gesessen, ja?
Haben die Ausstrahlung, ich möchte auf die Bühne.
Nein, eben, die nimmt man nicht. Die nimmt, ja, meine, ich weiß nicht, wie das beim Fußball ist, aber man muss die nehmen, die interessante Typen sind fürs Publikum und nicht den Betriebskasperl. Der Betriebskasperl ist meistens Schmähstart auf der Bühne. Also, das ist, der bringt nichts heraus, weil, im Betrieb hat er die, geht es so, haben wir so einen Turmprofessor gehabt, da oben sehr viel, ja, und da so. Aber der Betriebskasperl ist nichts.
Okay,
man ist muss nicht. Einen relativ zurückhaltenden nehmen, der plötzlich die Gelegenheit hat, auf der Bühne etwas darzustellen. Und mit dem kann man ja auch auf der Bühne wunderbar kommunizieren und den lenken. Das ist,
da braucht man das Auge dafür. Ja. Du bist wahnsinnig erfolgreich. Du warst auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Sprachen. Du bist Weltmeister und es gibt auch so eine Art Oscar der Zauberei. Auch den hast du natürlich.
Ja.
Ihr habt den magischen Club. Die Zauberer sind ja da wahnsinnig organisiert. Was geht da ab? Zaubert ihr euch da gegenseitig was vor?
Es ist so, dass es ist ähnlich wie bei anderen Vereinen. Nur Briefmarkensammler haben keine Weltmeisterschaften. Ja, also es ist wie eine Eislauf-Weltmeisterschaft in dem Sinn. Alle drei Jahre in einem anderen Ort. Und man hat dort verschiedene Sparten, in denen man große Illusionen, allgemeine Magie, Manipulation, Tischzauberei ist geteilt in Karten und in andere Sachen. Und Mentalmagie so vorzugeben, man kann die Gedanken lesen. Also für mich ist immer schrecklich, wenn solche Mentalzauberer dann plötzlich anfangen, Bücher zu schreiben, wie sie Beratung, Bücher. Ja, das ist schrecklich, weil sie von Tricks leben oder von Kunststücken. Nur wichtig ist nicht das Kunststück a se, sondern es ist wichtig die Verpackung, wie man das, ja, also wir sprechen alle vorher, haben wir gesprochen von dem Wunderschuss, ja, jetzt vom Schick, ja, in das Tor, und das ist plötzlich die Verpackung des Schusses, ja, das ist, wird in aller Munde bleiben, für Jahre. Ja.
Du hast auch deine Anekdoten verpackt in ein Buch, Zauberanekdoten und Anekdotenzauber. Wie könnten jetzt die drei wahrscheinlich 2 Stunden Fußballanekdoten erzählen, oder? Aber vielleicht kannst du eine kurze Anekdote der Zauberei erzählen?
Es passiert natürlich sehr viel. Wisst ihr, das ist so, ich war auf Schiffen unterwegs, ich war in Alaska und ich war in Chile bei einer Fernsehshow und dann habe ich vergessen, dort habe ich mir so ein Make-up-Tuch hineingesteckt, ja, und dann habe ich vergessen, für die Fernsehshow das runterzunehmen. Und am nächsten Tag ist in der Zeitung gestanden, ja, der Magic Christ hat eine neue Frackmode erfunden. Ja, also das hat gar nicht schlecht ausgeschaut. Ja, also, oder ich war auf einem Schiff und da habe ich einen Kapitän, dem hat das so gut gefallen. Das war ein russisches Schiff mit deutschen Passagieren und der hat zu mir gesagt am Abend, Christian, tomorrow, second breakfast. Ja, und dann 10 o'clock in the bar. Und dann bin ich um 10 dort gewesen, ist er schon da gesehen, hat er gesagt, good morning, und 2 Kaffee, dem Barkeeper, und dann ist er gekommen, wir haben gesprochen, dann sagt er, na, zdravje. Ich schaue hinein, dann sagt er, da ist nichts drin in der Kaffeetasse, die war ja, blank. Hat er gesagt, Christian, Luke. Und die Kaffeetasse, die war voll mit Wodka. Ja, hat er gesagt, hast du da wie Ex? Und er hat 2 Kaffee. Und da habe ich an dem Morgen 2 Kaffeetassen Wodka getrunken, bin dann zum zweiten Mal schlafen gegangen.
Ja, so ähnliche Sachen gibt es im Fußball sicher auch.
Ist ja eine Frage, kann es vorkommen, dass ein Trick auch einmal nicht funktioniert?
Natürlich kann das vorkommen. Man ist ja nicht fehlerlos.
Ja.
Aber das Wichtigste ist genauso wie ein Philharmoniker, der sich vergreift irgendwo auf der Geige oder so, dass man es nicht merkt, dass es so, wie wenn es ausschaut, wie wenn es gewollt wäre. Ja, und man verredet sich ja auch als Ansage. Früher war es verpönt, im Fernsehen einen Fehler zu machen. Ja, aber ich finde nichts dabei. Ja, also in dem Sinn, man gibt nur nicht zu, dass es, und wenn man es nicht sich anmerken lässt und sagt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, entschuldigen viel, was?
Kommt the show must go on.
Ja.
Bei uns
the
auch.
Show must go on. Und Das, also kommt alles vor.
Überspielen.
Ich muss ja allerdings dazu sagen, ganz schnell eine Anekdote, weil du sagst, bei der dritten Weltmeisterschaft bin ich auf die Bühne gegangen und da war das Licht total falsch. Ja, das war in Belgien, in Brüssel und ich habe gesagt, das ist plötzlich ein roter Spot gekommen, statt wenn ich habe immer so einen Opener gehabt mit Spotlight und so, ein bisschen auf so Fred Astaire und dann habe ich gesagt, Leute, und die haben das nicht Rotlicht und es war grauenhaft, ja, und dann bin ich von der Bühne gegangen, habe gesagt, das gibt's nicht, ja, also das Publikum gepfiffen und habe ich hinter der Bühne gesagt, warum wird das Licht nicht gemacht, ja, also das ist eine Frechheit, ja, das war so irgendwie und ich durfte dann noch einmal antreten, ja, ich habe mich noch einmal vorbereitet und das war ein großes Risiko, ja, für den Wettbewerb, weil die das eingesehen haben, war das Licht von dem folgenden Nummer, ja,
ach so, geplant, falsch programmiert.
Oder falsch programmiert. Mhm. Und das war damals noch nicht so am Computer alles, ja, das sind ohne mit Hand gesessen. Mhm. Aber ich habe gewonnen.
Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Bei uns kann man übrigens auch gewinnen, nämlich eine Kurier-Fanbox. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet, wer schoss das Tor für Österreich gegen Italien? War das A, Marco Arnautovic, B, Christoph Baumgartner, C, Alexander Dragovic oder D, Sascha Kalajdzic? Ihre Antwort, die mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 24. Und der Gewinner, der wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben bzw. per Mail verständigt. Wir sind gleich wieder da mit vielen weiteren interessanten Geschichten und den beiden Spielen. Die müssen wir auch noch analysieren von gestern, die beiden Viertelfinale. Kurze Werbung, bis gleich.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at/podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
Schön, dass Sie dran geblieben sind bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Michael Wagner und Magic Christian und natürlich unserem Experten Kurt Gager. Der kriegt jetzt gleich was zu tun, denn wir besprechen die beiden gestrigen Viertelfinale und die haben begonnen um 18 Uhr mit Tschechien gegen Dänemark. Obwohl sich Jusuf Paulsen fit gemeldet hat, ist er vorerst auf der Bank geblieben. Für ihn kam Kasper Dolberg, der hat wieder begonnen und tritt gleich in Erscheinung. Nach 5 Minuten drückt er den Ball über die Tor-Out-Linie. Es müsste Abstoß geben, gibt aber Ecke für Dänemark und Delaney trifft per Kopf zum 1:0 für die Dänen. Das war aber eine Fehlentscheidung vorher, also es hätte nicht passieren dürfen.
Genau so war es und man gewinnt ja jetzt schon langsam den Eindruck, dass wir es auch gestern schon in weiser Voraussicht gesagt haben, nicht gewusst, aber gesagt haben, dass jetzt sehr viel bei den Dänen zurückkommen wird. Ja, und ich glaube ja nach wie vor fest daran, es wird dieses Endspiel geben, Italien-Dänemark, weil die Dramaturgie, was die Mannschaft oder diese Nationalmannschaft vom ersten Tag an mitgemacht hat bei dieser Euro, die kann nur dort enden. Und sie sind auch mittlerweile, glaube ich, so weit aufgestellt, auch von der Überzeugung her, dass sie das schaffen können. Und ich habe jetzt ein Interview gelesen vom Teamchef der Dänen, der nach dem letzten, glaube ich, Unentschieden haben die gespielt in Wembley, das ist gar nicht so lange nachher,
gewonnen,
wir haben einmal, und die letzten beiden Auftritte waren Unentschieden und Sieg, ihnen ein Bild gezeigt hat, also, da werden wir am 12. Juni wieder sein. Ja. Und ich glaube, diesen Traum leben die jetzt und die sind in einem Flow drinnen und das wird auch passieren. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt.
Vorher sind sie einmal am 7. Juni.
Ein Mentalist, der weiß alles.
Ja. Ein Mentalist, schon haben wir schon deine Sparte im Zauber. Die Tschechen haben dann ziemlich Druck gemacht, die Dänen haben auf Konter gelauert. Vor der Pause gelingt so einer ein wunderschönes Tor nach Flanke von Mehle, trifft Dolberg, Pausenstand ist 2:0. Teamchef Jaroslav Šilavi, der muss reagieren, bringt zwei neue, Jankto und Kremenčík und stellt um auf 4-4-2. Nach 4 Minuten gibt es eine Flanke von Zufall und Patrick schießt schon sein 5. Tor im Turnier und zieht damit gleich mit Cristiano Ronaldo. Es steht 2:1. Viele Möglichkeiten braucht der Schick nicht, um ein Tor zu erzielen, oder?
Ja, das ist jetzt also eine typische positive Stürmersituation. jeden Ball, den der trifft im Strafraum, der ist drinnen. Und das war gestern auch so. Der Ball kann, man weiß es, irgendwo hingehen, aber er trifft ihn so, gar nicht scharf, aber geht so ins Eck, dass auch der Tormann das Tor nicht verhindern kann. Und ja, hat jetzt einen Flow gehabt, muss man sagen, und jetzt muss er halt abwarten, nicht, ob das reichen wird für den Torschützenkönig.
Torschützenkönig, genau. Da warten wir noch, das besprechen wir auch noch. Trotzdem eurer Meinung nach, haben die Dänen ein bisschen zu langsam reagiert auf diese Umstellung? Denn als Trainer, jetzt sind wir wieder im Mentalbereich, man muss sich ja auch überlegen, was macht die Gegenmannschaft jetzt? Okay, die sind jetzt 0-2 hinten, es geht um ein K.O.-Spiel. Die wissen, okay, die werden jetzt alles nach vorne rein. Die Dänen haben dann nicht so gut reagiert, finde ich, Anfang der zweiten Hälfte.
Naja, das Spiel selber, dann zweite Halbzeit, war ja dann nicht mehr wirklich so prickelnd. Ja. Tschechen haben vielleicht so ein, zwei Halbchancen gehabt, aber war nicht so, dass die jetzt ihre Möglichkeiten vielleicht an dem Tag voll genützt haben. Und das ist halt so, ein Viertelfinalspiel ist halt wirklich ganz was Besonderes. Und da musst du auch als Mannschaft natürlich bereit sein, etwas Besonderes an dem Tag abzuliefern. Ja. Und das hat mir bei den Tschechen schon gefehlt. Und deswegen, glaube ich, auch der Hauptgrund, wieso die eigentlich Endstation Viertelfinale hatten.
Wie ist das bei dir in der Pause als Trainer? Denkst du dir da auch, was macht der gegnerische Trainer jetzt? Und versuchst drauf
zu reagieren? Man hat sehr viele Gedanken. Ja. Und das Problem ist immer, man kann eben nicht leider Gottes in die Zukunft blicken. Also man muss sich dann in kürzester Zeit natürlich für eine Idee, die wirklich auch kurzfristig im Kopf entsteht, entscheiden. Es geht dann in solchen Situationen ja sehr oft darum, habe ich die Überzeugung und auch das Selbstvertrauen, einfach eher noch weiterhin mein Spiel durchzuziehen, gehe ich schlussendlich dann wirklich auf die endgültige Entscheidung oder stelle ich mich vielleicht ein bisschen jetzt um und reagiere auf den Trainer, auf die gegnerische Mannschaft und auf den gegnerischen Trainer. Ich glaube, das macht einen guten Trainer aus, einfach das auch irgendwie dieses Gefühl zu bekommen, was dann schlussendlich nach 90 Minuten das Richtige ist. Ja. Aber ich denke, das ist schon eher, meine Person wäre ja eher der Typ, der einfach dann weiterhin auf seine Stärken schaut. Und dieses immer wieder auf den Gegner sich zu fokussieren, bewirkt natürlich sehr oft,
dass man das Negative, Spiel in die Hand kriegt,
so ist es, dass man ja wirklich Spieler dann am Platz hat, die sehr, sehr viel und sehr oft gegnerorientiert sind und was muss ich machen, wenn der das macht und so, und vergisst dann eigentlich immer auf seine eigenen Stärken. Und man sieht es, glaube ich, auch jetzt an einigen Mannschaften, die auch sehr, sehr weit gekommen sind, dass man natürlich einen Plan immer braucht, keine Frage, und der Plan sollte auch heutzutage gut sein, aber dann, wenn man auf seine eigenen Stärken vertraut und sein eigenes Spiel durchziehen will, dass man dann schlussendlich auch erfolgreich ist.
Für die Dänen ist ja auch gut ausgegangen. Also sie haben zwar noch Yusuf Paulsen gebracht, haben dann noch reagiert. Der hat auch ordentlich Schwung gebracht, aber es ist halt niemand mehr ein Tor gelungen. Aber für die Dänen hat es gereicht. Sie sind im Halbfinale. Wir haben leider heute kein Tippspiel mehr, weil heute keine Spiele sind. Aber gestern wurde getippt. Also du kannst leider nicht in die Zukunft schauen. Aber Hans Nissl, Präsident von Sport Austria, hat richtig getippt, hat das richtige Ergebnis erraten, 2-1. Tippst du so
bei Spielen? Naja, also ich wollte noch etwas dazu sagen, dass ja, in den Spielern, ich glaube, Trainer sind dazu wirklich angetan, dass sie den Spielern auch die Freiheit geben, dass sie Spiele gestalten oder sich auch die Freiheit geben, jetzt nicht nur das Korsett zu spielen, sondern wenn etwas nicht geht, muss er selber auch darüber nachdenken, was geht. Also ich kann nichts in der Richtung sagen, weil ich ja nur so ein kleiner Fußballer gewesen bin. Ja, also ich wollte zwar einmal bei Rapid spielen, aber meine Eltern haben mir das verboten, aber in dem Sinn gesagt, abgeraten. Ich muss sagen, zurück, abgeraten.
Aber da
gibt es ja eine schöne Anekdote, was überlegen sich Trainer so für die Halbzeit. Ne? In der Vergangenheit gab es einen Trainer, der ist in der Halbzeit hineingegangen und hat der Mannschaft natürlich seine Eindrücke von der ersten Halbzeit mitgeteilt und wollte und sagt dann, der Spieler X bleibt jetzt heraus, wir wechseln. Und die Spieler haben ihm dann gesagt, Trainer, der spielt ja gar nicht. Daraufhin hat er gesagt, okay, dann spielen wir so weiter wie erst der.
Wir nennen den Namen jetzt nicht, oder? Des Trainers.
Es war nicht Happy.
Alle der Spieler sind sehr Wahnsinn.
Oder? Lustig.
Aber du gibst ja auch Unterricht. Also du förderst ja auch junge Zauberer.
Also das liegt mir schon sehr am Herzen, ja, weil ich glaube, man muss auch die Jugend, die nachfolgt, ja, die soll sich nicht alles immer selbst erarbeiten müssen, sondern auch das aufnehmen. Weil es, das Rad ist auch einmal erfunden worden, man muss es nicht immer wieder erfinden. Und beim Fußball ist es genauso, man muss auch jemandem was weitergeben. Also man muss sich auch trauen. Früher haben wir über den Happel geredet, 40 Meter ja, Freistoß, ja, und wie man sieht, 50, 55 Meter Tor, ja, sowas gibt's halt. Und die Freiheit muss der Spieler auch haben, dass er jetzt entscheidet, jetzt schieße ich auf das Tor und nicht. Ja, und ich, manchmal ist mir ein bisschen vorgekommen, gestern beim zweiten Spiel, dass die Ukraine hat nicht gewusst, was sie spielen soll. Mhm. Ja, also da gab's kein Konzept und wahrscheinlich auch keinen Dirigenten, der das, ein Spielmacher, der sagt, jetzt spielen wir das und ja.
Aber ist das nicht so, grundsätzlich so das Problem von Trainern, dass man den Spielern zum einen natürlich ein System, eine Taktik, eine was weiß ich, was alles mitgeben will, aber trotzdem sie ja dazu erziehen soll, Eigenverantwortung zu übernehmen?
Das ist die große Kunst heutzutage im Fußball. Früher war es noch extremer, glaube ich, auch zu deiner Zeit, da hat man ja oft gesagt, in Wahrheit jetzt kann draußen sitzen, wer will, weil der hat die Mannschaft das geregelt. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr so krass, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also schlussendlich, du bist Trainer, du bereitest die Mannschaft auf ein Spiel vor, aber spielen muss er selber. Und diese Nuancen im Spiel, die ja immer wieder sich verschieben und wo man ja auch im Vorhinein nicht weiß, ob das zu 100% jetzt auch vom Gegner so umgesetzt wird, das muss eine gute Mannschaft immer selber lösen. Also man kann als Trainer nicht immer wieder jede Situation neu bewerten und dann vielleicht im Spiel auch den Spielern die nötigen Anweisungen geben. Also ich denke, dass diese Kombination ja, zwischen nicht zu viel als Trainer mitzugeben, aber auch gut vorbereiten die Mannschaft, das macht gute Trainer aus. Und wenn du dann die Spieler hast, die das dann auch umsetzen können, und da bin ich voll bei dir, wir wollen immer mündige Spieler, die in Stresssituationen vorangehen und vielleicht auch einmal am Platz eigene Entscheidungen treffen und vielleicht selbst sogar mal das System im kleineren Bereich verschieben und drehen, dann kannst du auch bei so einem Großereignis sehr, sehr weit kommen. Ja.
Siehst du das auch so, dass man da immer ein gutes Gespür haben muss?
Na, absolut. Nicht. Ich meine, die Spieler können nicht bei jeder Aktion, wo sie überlegen müssen, den Trainer draußen fragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das gut für uns?
Ja, aber es gibt so Trainer, du weißt, was ich meine.
Ja. Es ist natürlich, ich weiß, was du meinst, Oliver, es gibt natürlich, die Taktik ist extrem weit in den Mittelpunkt gerückt im heutigen Fußball, keine Frage. Und es muss ein harmonischer Ablauf innerhalb eines Teams, innerhalb der Formationen sein. Und das muss alles ineinander greifen, ja, weil speziell heute, so wie die Mannschaften, die Guten beginnen hoch zu attackieren, na, dann ist logisch, dass wenn ich hoch attackiere, dann kann der letzte Mann oder die Innenverteidigung am eigenen Strafraum stehen. Das geht nicht, weil dann hast du 80 Meter abzudecken. Das wird nie zum Erfolg führen. Aber trotzdem, bei Einzelaktionen, das macht dir dann wirklich nicht nur die guten Mannschaften, sondern auch die guten Spieler aus, die dann intuitiv handeln, wie wir vorher schon von diesem Tor von Patrick Schick gesprochen haben.
Das war ein richtig intuitives
Handeln. Ja, da kann ich im Moment nicht den Trainer fragen, hey Trainer, darf ich das?
Ja, schießen.
Darf ich schießen jetzt? Und dann ist alles vorbei. Aber das ist so ein Beispiel, wo man es aufhängen kann, wie wichtig es ist, dass der Spieler eigenständig ist. Und natürlich, desto mehr Eigenständigkeit, desto besser kann er werden und desto mehr profitiert dann.
Ich glaube aber, dass man dem Spieler auch als Trainer das mitgeben kann und sagen, du denk dran, du kannst auch selbst entscheiden und nicht ihm verbieten oder so, du stehst nur am 16er oder sowas. Ja. Oder und das Wichtige ist, und diese positive Energie, ihm zu sagen, an dir hängt es auch, dass du selber einmal die Situation übersiehst und ein bisschen herumschaust, so ein Spielmacher, ja, wie der Herbert Prohaska, der hat das auch gesehen und einen langen Pass gespielt, plötzlich, überraschend. Ja, und hat es verschiedene Spielmacher gegeben, die wirklich super das Spiel analysiert haben. Ja,
ja, es ist halt mittlerweile sehr
also am Feld.
Jeder, du siehst ja, wenn die Spieler reinkommen, wird ihnen am Tablet noch gezeigt, bei Standard stehst du dort und dort, passt auf den
und auch. Das ist ja ein großes Problem und auch eine große Gefahr, weil man hat dann schon wieder diese Situationen, wo man, wenn man einem Spieler wirklich alles erklärt, dann ist es für ihn auch relativ leicht, sich in diesem Bereich
abzugeben.
Genau, und dann sagt er, na gut, aber Trainer, Sie haben gesagt, eigentlich soll ich auf den aufpassen, obwohl er sieht, dass jetzt vielleicht in der Situation der gefährlicher ist. Also genau diese Freiheiten Spielern auch mitzugeben, dass sie auch Entscheidungen treffen müssen, können sollen, sondern sie müssen.
Aber es ist auch so, das Wort Kollektiv ist natürlich viel, viel größer geschrieben als noch zu meiner Zeit und vielleicht zu deiner auch. Heute geht ja bei fast allen Mannschaften alles einmal übers Kollektiv. Und natürlich, der eine oder andere Ausnahmekönner kann da schon drüber kurz hinausschauen, ja, und kann seinen Teil dazu beitragen. Aber Kollektiv geht über alles.
Naja, was man auch gesehen hat, Entschuldigung, dass gestern das Kollektiv schon ziemlich erledigt war. Also am Schluss hat man schon gemerkt, dass die Euro jetzt schon lang dauert, oder? Also die
Euro ist jetzt das Ende der Saison für die meisten Spieler und natürlich, die sind ja alle mit 60, teilweise 70 Spielen behaftet über die Saison, haben natürlich mit dieser unsäglichen Zeit auch ihre Probleme gehabt und teilweise auch dazwischen wieder verletzungsanfälliger als vielleicht zu normalen Zeiten und das alles wirkt sich jetzt natürlich am Ende der Saison aus. Deswegen auch für mich bis dato die fitteste Mannschaft. Überraschenderweise, weil die haben ja auch viele Spieler mit sehr vielen Spielen in den Beinen, sind die Italiener. Weil die spielen wirklich auf einer hohen Intensität und das nahezu über 90 Minuten. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen.
Die Italiener übrigens großartig gefeiert. Sieht man hier. Haben eine riesige Fahne ausgerollt über einen ganzen Platz in Rom. Also von Abstand ist da nicht so viel zu sehen.
Über den Piazza Popolo.
Genau. Aber da hat sich ein Spieler verletzt, Spinazzola, der hat sich die Achillessehne gerissen. Also da waren, glaube ich, alles sehr traurig, der fällt aus und nicht nur für die Euro, der wird auch länger ausfallen. Sprechen wir über das zweite und das letzte Viertelfinale am gestrigen Abend, Ukraine gegen England. Das hat in Rom stattgefunden und du hast es schon vorher gesagt, also die Ukraine, die hätten einen Magic Christian gebraucht und selbst dann wäre es schwer.
Ja, das war eindeutig, ne, dieses Viertelfinale und England ist nicht nur seiner Favoritenrolle gerecht geworden, sondern sie haben das auch wirklich phasenweise beeindruckend nach Hause gespielt und so wie du gesagt hast, die Ukraine hätte nur einen Zauberer retten können und den hatten sie an dem Tag nicht, weil Magic Christian ist bei uns.
Ja, genau, der hat keine Zeit.
Nein, aber für mich sind die, haben die gespielt wie ein Kaninchen vor der Schlange, so wie wenn die hypnotisiert gewesen wären. Die haben sich gar nichts getraut.
Ja. Also in der Ukraine gab es schon natürlich große Euphorie, weil das war ja schon ein Wahnsinnserfolg, dass die überhaupt ins Viertelfinale gekommen sind. Eine Baumarktkette hat sogar zu Flashmobs aufgerufen. Also da gab es dann diverse lustige Videos und auch der ukrainische Ministerpräsident hat im Dress an einer Parlamentssitzung teilgenommen. Das ganze Parlament war überhaupt in Gelb und Blau und in Kiew wurde das Spiel auf einem riesengroßen Platz auf einer Leinwand übertragen. Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, haben sich die Engländer vor dem Spiel hingekniet. In Ukraine war das wurscht offensichtlich, sind einfach stehen geblieben, haben aber schon in Minute 4 den ersten Treffer hinnehmen müssen. Ein Pass in die Tiefe von Sterling und Harry Kane. Der kommt jetzt in Fahrt, stellt auf 0:1. Bei den Engländern sieht man danach, dass sie die Top-Qualität haben. Es hin und wieder geht's wirklich schnell. Also die haben gespielt und wie sie eine Lücke gesehen haben, sind die da wirklich schnell durchgekommen. Aber Tor ist in der ersten Hälfte dann keines mehr gelungen. Pausenstand war 0:1 und nach der Pause hat es nicht mal eine Minute gedauert. Da ist es auch schon 0:2 gestanden durch einen Freistoß nach Foul an Kane, trifft Maguire bei Kopf und kurze Zeit später kommt eine Flanke in den Strafraum und Harry Kane, der sagt nur noch guten Tag und schon steht es 0:3. So einen wie Harry Kane, den darf man im Strafraum aber nicht so alleine lassen, oder? Wie das die Ukraine zu diesem Zeitpunkt getan hat.
Hat natürlich beim dritten Tor alle Ukrainer gegrüßt, keine Frage. Aber man muss jetzt, der kommt in Fahrt, ist richtig. Aber für mich ist der Spieler der englischen Nationalmannschaft aktuell, dieser Raheem Sterling von Man City. Weil der hat wirklich sehr viel vom Standing her in den letzten Jahren verloren gehabt in der Nationalmannschaft und hat sich jetzt mit diesem Turnier fast nahezu zum Liebling der Briten gespielt und auch geschossen. Und hatte gestern auch, wenn man sieht, den Pass zum 1:0 durch die Schnittstellen.
Und das
über einen Millimeter genau für Harry Kane gekommen. Also das ist für mich momentan der Spieler in England, der diese Spiele nicht nur trägt, sondern auch wirklich mitentscheidend ist für die Entscheidungen, dass dann die Spiele zu ihren Gunsten ausgehen. Und natürlich, der Mannschaft wird jetzt vor dem Halbfinale und Finale natürlich gut, dass Harry Kane wieder trifft. Und da werden alle glücklich sein.
Hat ein drittes Tor jetzt erzielt und am Schluss ist noch Henderson für Rice ins Spiel gekommen. Harry Kane, der war jetzt in Fahrt, schießt aus der Distanz scharf, aber der ukrainische Tormann hat abwehren können. aus dem Eckball. Allerdings ist dann der soeben ins Spiel gekommene Henderson war erfolgreich. Es steht 0-4. Das war auch der Endstand. Und weil du gesagt hast, Sterling, der hatte angeblich eine sehr schwere Kindheit, also kommt aus eher tieferen Verhältnissen. Und ein Lehrer hat, also er hat auch in der Schule Probleme, ein Lehrer hat zu ihm gesagt, du bist mit 17, entweder spielst du für England oder du sitzt im Gefängnis. Gott sei Dank spielt er für England.
Er hat den richtigen Weg erkannt und auch gewählt.
Und die Engländer haben sich natürlich dann schon geschont ein bisschen, oder? Also die waren dann, sind im Schongang ins Halbfinale gekommen. Kann das dann auch entscheiden?
Ja, es war nach einer Stunde alles erledigt. Und logisch, ich meine, diese Top-Profis wissen dann schon, was ist zu tun. Vielleicht nur 70% und wir bringen das an dem Tag locker nach Hause. Und das ist auch passiert dann. Und wie gesagt, Ukraine war an dem Tag keine Herausforderung für die Engländer.
Ich habe das eher als Trainingsspiel dann gefunden, wenn du dann 4 eintauscht auf einmal. Ja, also das, genau. Und dann war das eigentlich, gibt denen die Möglichkeit, eine halbe Stunde zu spielen. Und normalerweise ein Trainer macht ja nicht gleich einen Tausch mit 4 Leuten.
Ja, also das ist, das geht sowieso erst seit Corona.
Ja, aber trotzdem.
Aber wenn das Spiel eng ist, hast du recht. Sicher nicht. 4
Aber das sind so Dinge, die ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, ob das nicht so dieses I-Tüpfchen sein kann, jetzt vielleicht zu einem Titel gewinnen.
Dass man muss ehrlich sagen, Hörner gespart hat, meinst
absolut.
Du?
Wenn man jetzt vergleicht, was die anderen für schwere Spieler mit Verlängerung etc. und die Engländer sind eigentlich relativ gut im Turnier durchgekommen.
Was hast du denn gut ohne Gegentor bis jetzt?
Das sind die absoluten, sag ich mal, fußballischen Highlights, dass sie vorne einfach Top-Qualität haben, um immer Tore zu schießen. Sie haben momentan alles immer Mittelstürmer, was auch sehr viele gerne hätten an funktionierenden mittlerweile wieder. Sie haben schnelle Spieler, sie haben eine tolle Bank. Sie spielen seit wie viele hunderten Minuten zu null und haben jetzt eigentlich auch einen relativ leichten Gang bis jetzt gehabt. Ja, natürlich kann man sagen, das waren jetzt nicht immer die Granaten, die sie gehabt haben. Also wie stark sind sie wirklich? Die Deutschen, die Deutschen muss man rausnehmen. Ja, aber sonst würde ich sagen, das ist so für mich eher so ein bisschen der Wink, dass das Turnier vielleicht heuer wirklich an die Engländer gehen wird, weil auf der anderen Seite sieht man, da sind noch ein paar Kracher beziehungsweise haben die Spiele gehabt.
Also du meinst Substanz. Diese leichtere Seite vom Turnierbaum haben sie gehabt?
Ja? Und nicht vergessen, Michi, durchwegs Heimspiele.
Ja, genau.
Ja, und auch gestern das erste Mal von Wembley weg.
Das wollte ich gerade sagen.
Einen Tag mehr Pause jetzt auch wieder.
Keine Reisen, also bis auf die eine jetzt.
Ich muss aber auch sagen, dass die Dänen, abgesehen gegen Belgien, also ja mit 3 Punkten weitergekommen sind. Ja. Und das ist erstaunlich. Ja, und sie, wie sie sich erholt haben. Mhm. Also und auch nicht eigentlich auf der, ich muss sagen, auf der schwächeren Seite des Tableaus gespielt haben. Also die linke Seite, wo die Österreicher gespielt haben, war auf alle Fälle viel stärker.
Und jetzt haben sie eigentlich fast dann die letzte halbe Stunde Regenerationseinheit schon gehabt. Und das war wirklich, und natürlich gerade in dieser Phase des Turniers ist das, glaube ich, schon Gold wert. Ja. Also
dein Favorit, höre ich heraus.
Nicht, dass ich jetzt mich freuen würde. Also ich hätte schon von der anderen Seite gerne entweder die Italiener
aber
oder die Dänen.
Aber
ich würde fast sagen, ja, weil ich denke, Italien, Spanien wird wieder ein sehr, sehr kräfteraubendes Spiel. Und jetzt bei England gegen Dänemark bin ich gespannt auf die Dänen, ob sie den Engländern jetzt einmal, also einmal so schwer machen können, dass es vielleicht in die Verlängerung geht. Aber auch da würde ich schon vom Gefühl nicht deiner Meinung sein, obwohl natürlich die Dänen, das wäre die Hollywood-Story.
Obwohl die Engländer natürlich einen Megadruck haben, nicht? Weil jetzt erwartet jeder zu Hause einen Durchmarsch, nicht? Und weiß man nicht.
Habe ich schon gegen die Ukrainer geglaubt, dass sie eher da mit Druck zu kämpfen haben, weil das war so dieses, das musst du jetzt machen, das Spiel.
Ja, aber die waren den Tag
und jetzt im Halbfinale gegen Dänemark, ich glaube nicht, dass jetzt da irgendein Spieler jetzt Dänemark unterschätzen wird. Also nicht im Halbfinale zu Hause, wenn das große Finale vor der Tür steht. Und sie sind einfach für mich jetzt vom Gesamten, wenn man alles betrachtet, jetzt eigentlich der Top-Favorit.
Mhm. Also mehr Favorit als die Italiener.
Ja, weil die Italiener haben, wie gesagt, viele schwere Spiele. Haben jetzt natürlich auch so diesen Momentum mit den schwer verletzten Spielern, der ja absolut vielleicht sogar der beste Spieler von ihnen war. Ist auch eine psychologische Geschichte, kann natürlich in die Richtung gehen, jetzt spielen wir für ihn. Ist aber von der Qualität, glaube ich, jetzt nicht 1:1 ersetzbar. Mittelstürmer Immobile ist jetzt nicht so der positive Schwung gerade drinnen. Also aber deswegen, Gefühle, ich würde es mir
deswegen
wünschen.
Deswegen bei Insigne.
Ja, genau, Insigne wollte ich gerade sagen.
Richtig, oder aber den haben die Engländer auf der Seite mit Sterling und Eisen. Also, ich will, also vom,
wenn man sich Ähnlich.
Was glaubst du, wer wird Europameister?
Also ich glaube, Finale Italien gegen England.
Ja.
Und das ist schon sehr schwer. Und da glaube ich, das geht in die Verlängerung.
Okay.
Und wer weiß, vielleicht wird dann Elfmeterschießen das Europa-Finale entscheiden. Ich traue mir hier keine Voraussage zu machen, weil dann sage ich, wenn ich eine Voraussage mache und liege falsch, dann sage ich immer,
der kann ja nicht einmal zaubern.
Ja.
Also so, Torschützenkönig müssen wir noch besprechen, bevor er bitte auf unserem Nachspielzeit-Trikot unterschreibt. Falls so nett. Wer wird Torschützenkönig? Wir haben momentan Ronaldo und Schick mit 5 Toren, die sind aber beide schon zu Hause. Romelu Lukaku 4, der ist auch schon zu Hause. Sterling, Dolberg, Harry Kane haben 3 Tore. Auch ein Engländer.
Dass ich nicht ganz, dann müsste er eigentlich Kane werden, weil wenn der mein Tipp aufgeht, dann wird er noch 2 bis 3 Mal treffen.
Christian, auch Torschützenkönig, was glaubst du?
Also Ronaldo und Schick sind ausgefallen, der Kane wird schon noch 2 Tore schießen. Klar. Also das ist,
in jedem Spiel 1 geht sich aus.
Das geht sich aus und im Finale setzt eins drauf, macht er 6 wie beim letzten Mal. Ja, so.
Bei der Weltmeisterschaft,
Oder werden die Italiener was dagegen haben?
Ich glaube auch.
Okay. Wir sind gespannt.
Bitte
auch noch unterschreiben. Ja. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage S.Reif eine Kurier-Fanbox gewonnen. Gratulation. Die Antwort B war richtig. Iker Casillas, der ist 2-mal als Kapitän Europameister geworden. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox gewinnen wollen, dann raten Sie mit. Die heutige Frage ist leichter sogar als gestern. Wer schoss das Tor für Österreich gegen Italien? War das A, Marco Arnautovic, B, Christoph Baumgartner, C, Alexander Dragovic oder D, Sascha Kalajdzic? Ihre Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at in Betreff Quizfrage 24. Das war eine magische Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kurier. Ich danke Magic Christian und Michael Wagner. Ich danke euch allen, dir natürlich auch, Kurt Gager, unser Experten. Morgen geht's weiter mit Kabarettist Alexander Sedivi und Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Wir danken fürs Zuschauen und Zuhören. Bis morgen.